Leben in finsteren Zeiten. Bettina Gauss schreibt, eine derartige Missachtung rechtlicher und humanitärer Grundsätze, wie ich sie derzeit beobachte, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hätte das Tom Strohschneider für möglich gehalten? Wir machen linke Dinge und reden mit Tom Strohschneider. Hallo und schönen guten Morgen, Tom.
Schönen guten Morgen.
Wenn eine renommierte Journalistin, die ja eigentlich sonst relativ sachlich schreibt, so emotional wird und die Welt so schwarz malt, dann scheint sie das wirklich angegriffen zu haben. In diesen Zeiten, es ist schwer, als Journalist sachlich zu bleiben. Kann das sein?
Es gibt einen Haufen Gründe, sich aufzuregen, das ist richtig. Und man kann auch an der einen oder anderen Stelle von Bestürzung, von einer gewissen Verunsicherung reden. Wir haben hier, glaube ich, gerade eine politische Situation, die von so einer ganz merkwürdigen in sich Blockade auch gekennzeichnet ist, glaube ich. Ne? Da passiert etwas. Wenn wir jetzt die letzten Stunden uns mal anschauen, Seehofer, diese ganze Inszenierung, die letzte Woche, die sogenannte europäische Lösung, der AfD-Parteitag, die ständige Übertretung von Tabus, von roten Linien, die zur Normalisierung von Begriffen beitragen, so ein Bild der Unregierbarkeit des Ausnahmezustands. Und auf der anderen Seite liegen ein Haufen politisch viel wichtigere Fragen auf der Tagesordnung, über die nicht mehr geredet wird. Und ich glaube, das macht vielen Leuten Angst. Und wenn Bettina Gauss so einen Satz sagt, dann fällt es einem auch sehr, sehr schwer, ihr dazu widersprechen.
Also es ist eine schwierige Lage. Andererseits frage ich mich manchmal, ob nicht einfach nur das Sichtfeld sich geändert hat. War es denn nicht schon immer so, dass diese Festung Europa sich abgeschottet hat, nur die Drecksarbeit nicht so im Fokus stand? Das haben die Diktatoren, Oligarchen vor den Grenzen Europas in den letzten Jahrzehnten eigentlich erledigt. Oder hat sich die Situation tatsächlich zugespitzt und dramatisiert?
Naja, die Geschichte europäischer Anti-Asylpolitik, so würde ich es mal nennen, ist ja schon länger. Wir haben hier in der Bundesrepublik grundlegende Pfeiler des Asylrechts schon Anfang der 90er geschliffen. Es gibt so ein System wie Dublin, wo es ja vor allen Dingen darum geht, sozusagen eine Berliner Lösung durchgesetzt zu haben. Die großen Herausforderungen sind dann bei den Ländern, bei denen die Menschen direkt ankommen. Wir haben dieses Massensterben im Mittelmeer, da wird ja nicht mal mehr drüber berichtet. Da gibt es ja kaum noch eine Nachricht darüber, wenn mal 100 Leute dort ertrinken. Wir haben ich glaube, was das Besondere ist, was sozusagen die Zuspitzung, zur Zuspitzung beiträgt, sind drei Sachen. Das erste ist eine absolute Überbetonung des Themas Migration, die im Wesentlichen durch rechtspopulistische Parteien und durch Parteien, die ihnen hinterherlaufen, manifestiert wird. Wir müssen mal ganz klar sagen, weder die Zahlen noch das, was Seehofer dort mit seiner Grenzschließungsrhetorik anmahnt, ist ja jetzt ein Problem, wo man sagen müsste, da müsste man sich jetzt hier groß drüber beugen oder so. Ich will nicht sagen, dass das Problem der Lebenslage der Geflüchteten, des Massensterbens weg ist. Aber so wie es besprochen wird, ist ja gar keine Lösung dahinter. Es wird sozusagen weiter versucht, es durch autoritäre Maßnahmen zuzuspitzen. Der zweite Punkt ist, man kann sicherlich einiges von dem, was in der Union da gerade passiert, als Versuch interpretieren, der AfD nach rechts hinterherzulaufen. Irritierenderweise oder interessanterweise ist es ja so, dass zumindest landespolitisch in Bayern von einem großen Teil der Bevölkerung ja sogar, wenn man so will, gesehen wird, dieser Trick, dieser Versuch, diese Strategie. Und wenn die Bayern dann mehrheitlich sagen, das größte Problem, was sie momentan haben, ist nicht die Migration oder so, sondern ist die CSU, dann deutet es ja schon darauf hin. So, und der dritte Punkt ist, diese ganze Rhetorik der Zuspitzung, des Ausnahmezustands, der Unregierbarkeit, die Umdeutung von Begriffen. Ich meine, wir reden über eine angeblich illegale Grenzöffnung durch Angela Merkel 2015. Die Grenzen waren ja offen. Es ging sozusagen darum, eine humanitäre Notlage zu bekämpfen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das alles richtig war. Entscheidend ist doch, dass diese Umdeutung bestimmter Begriffe auch dazu führt, dass wir auch jetzt im progressiven Lager ganz, ganz schwer es haben, zum Beispiel Lösungen humanitärer, solidarischer, sozialer Art in die Debatte zu bringen. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt einen von zwei Dritteln der Abgeordneten des Europaparlaments unterstützten Vorschlag zur Reform des Dublin-Systems, also des Systems, welches die Verteilung von Asylbewerbern in Europa regelt. Da wird einfach nicht drüber gesprochen. Die Regierungschefs, immer mehr autoritäre Kräfte sitzen es aus. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem für die gesellschaftliche Linke, dass wir es ganz, ganz schwer haben, uns so ein bisschen aus diesem bis zu für oder gegen Merkel-Schema zu befreien. Denn eigentlich müssten die Alternativen ja andere sein.
Lässt sich der definierte Begriff Asyl überhaupt noch halten? Asylgründe in Ländern, wo Leute schutzlos ausgeliefert sind, das ist ja in vielen Teilen der Welt so. Müssen wir nicht Asylgründe neu definieren und auch Zuwanderung klar definieren, sagen, wir brauchen Zuwanderung, ein europäischer Kontinent wird ein Zuwanderungskontinent und in unser Land natürlich auch und es braucht klare Bedingungen. Das scheint mir alles zu verwischen in meinem Kopf. Kommt es manchmal durcheinander?
Naja, was momentan stattfindet, ist ja nicht sozusagen, also man kann es ja nicht mal eine Externalisierung des europäischen Asylrechts oder der europäischen Asylpolitik nennen, sondern hier wird allen Ernstes darüber nachgedacht, die Asylverfahren, die gesamte Politik des Asyls in Staaten zu exportieren, in denen Menschen gefoltert werden, in denen Menschen in der Wüste ausgesetzt werden, wo Banden, wo autoritäre Regime sind. Also da kann man schon kaum noch davon reden, dass das sozusagen eine Neuformulierung, vielleicht sogar jetzt eine regressive Neuformulierung des Asylgedankens ist. Denn von Asyl kann man dann kaum noch reden, wenn nicht mal mehr richtig geprüft werden kann, ob die Leute Gründe haben oder nicht. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Asyl und Migration werden natürlich alles in einen Topf geworfen zurzeit. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Wanderungsbewegungen in der Welt. Wir haben Wanderungsbewegungen in der Welt, die hervorgerufen werden durch Kriege, durch Umweltzerstörung, auch durch eine bestimmte Form des Handels und der Handelspolitik, die ja gewissermaßen in den Zentren des globalen Nordens liegen. Darüber müsste man reden. Man müsste zweitens darüber reden, dass es natürlich überhaupt kein größeres Problem ist, auch eine sehr, sehr große Zahl von Menschen über einen längeren Zeitraum Flucht und Schutz zu gewähren. Das wird jetzt so ein bisschen alles in einen Topf geworfen, ob die da möglicherweise die Sozialsysteme belasten oder den Arbeitsmarkt. Da müsste getrennt werden und da rächt sich natürlich auch ein bisschen, glaube ich, dass progressive Kräfte in der Vergangenheit nicht konsequenter daran gearbeitet haben, alternative Zuwanderungsdebatten zu führen. Es geht ja nicht darum, Leute davon abzuhalten. Globale Mobilität ist ein Fakt und es hat auch einen Eigensinn, die Migration. Und da hätten wir uns früher darüber Gedanken machen sollen, stärker, was eigentlich eine progressive Lösung für natürlich, wenn man so will, eine Regelung von Migration und Wanderungsbewegung ist. Denn nach gewissen Regeln soll es ja alles stattfinden. Und da ist jetzt eine Situation, wo man damit ja ganz, ganz schwer durchdringt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man heute sich die politische Debatte anguckt, dann, naja, ist die Losung, bist du für oder gegen Merkel und alternative Debatten haben kaum eine Chance.
Das heißt, die Diskussion über globale Mobilität, über Zuwanderung und die Art und Weise, wie Zuwanderungsrecht möglicherweise neu organisiert wird, die lässt sich gar nicht mehr sachlich oder ruhig führen, weil es alles überlagert ist und die Folien und die Emotionen sich übereinander lagern. Eine ganz schwierige Situation, oder?
Ich glaube, dass es eine schwierige Situation ist, weil ja, man könnte ja zugespitzt die These vertreten, es gar nicht so sehr um Asyl und Migration geht, sondern Asyl und Migration ist das Themenfeld, auf dem eine Auseinandersetzung zwischen ja, autoritären Lösungen weltgesellschaftlicher Probleme und sagen wir, solidarischen Lösungen weltgesellschaftlicher Probleme liegen könnten. Also wir haben, ich habe es ja schon gesagt, nicht, das Problem ist nicht die Zahl der Menschen, die nach Europa kommen wollen. Das Problem, also in erster Linie, das Problem ist auch nicht in erster Linie, ob und in welcher Weise das dann hier mit Integration, mit Zugang zum Arbeitsmarkt, mit Sozialtransfers und so weiter. Das ist, ich glaube, ein Problem eher zweiter Ebene. Das Problem erster Ebene ist, dass wir ein Zusammenspiel von Kräften haben, deren Wirken sehr stark auf nationalpopulistische Folgen ihrer jeweiligen Regierung, das ist in Osteuropa genauso wie in Italien und auch in anderen Ländern orientiert sind, so die sich gegenseitig befeuern. Es ist auch ganz interessant, nur eine so eine Anekdote. Damals hat Kurz, der Außenminister Österreichs seinerzeit war, Angela Merkel gebeten, Grenzen oder die Leute sozusagen zu holen, zu nehmen, um diese humanitäre Lage da zu bekämpfen. Dann hat er sich lange Zeit gegen jede europäische Kompromisslösung gewandt. ist dann auf so einem Gipfel, kippt der dann nochmal um. Es geht immer darum, sozusagen den eigenen Stand rechtspopulistischer Zuspitzung noch zu verstärken. Darauf reagieren dann andere. Und wenn man auf den Bettina-Gauss-Satz von vorhin nochmal zurückkommen möchte, ist es doch so. Die reden die ganze Zeit einen Ausnahmezustand, einen Zustand der Unregierbarkeit daher, der in den Köpfen der Zuschauer den Wunsch nach radikalen, nach zugespitzten Lösungen immer mehr bestärkt. Wenn die ganze Zeit davon geredet wird, dass man hier keine Kontrolle mehr hat, was ein absolut fahrlässiger und natürlich auch absichtlich in den Diskurs gebrachter Schein ist, ein Bild ist, dann wird der Ruf nach radikalen, nach autoritären Lösungen stärker. Und was uns hier unter dem Arsch, um es mal radikal zu formulieren, gerade wegbröselt, ist der erreichte Stand zivilisatorischer Errungenschaften. Also es geht doch hier am Ende sogar um formale Fragen wie Demokratie, Kompromiss, Modus zwischen Ländern, um sozusagen auch den erreichten Stand internationaler Beziehungen. Selbst wenn wir die von links immer kritisiert haben, ist es momentan so, dass man sich ja Gedanken darüber machen muss, das Falsche, das von uns immer als unzureichend, als ja, kapitalistischen Erfordernissen folgend konstruierte System so ein bisschen zu verteidigen, weil wir jetzt gerade merken, es kann immer noch schlimmer werden. Und die Folgen, schaut man nach Italien, schaut man an, was die AfD hier teilweise macht, schaut man nach Osteuropa, sind ja gravierend. Und insofern ist dann diese Befürchtung, dass hier gerade der ganze Hang ins Rutschen kommt und wir gar nicht wissen, wie tief dieses Tal sein kann, doch sehr, sehr zu verstehen.
Jetzt wird ja Tom Strohschneider auch pathetisch, aber die Situation ist wahrscheinlich wirklich so dramatisch. Andererseits beschäftigst du dich ja in eurem Magazin Oxy oder Ochi, wie die Riesen sagen würden, ja mit Wirtschaft, die ja scheinbar kalt ist und trocken ist es aber nicht, wenn man sich das Magazin Oxy, die Ausgabe Juni 2018 durchliest, da geht es um Schulden und da schreibst du: Ja, wer die Ketten der Abhängigkeit sprengen will, braucht globale und radikale Lösungen. Das Thema Schulden ist ja sehr sinnbildlich für die Machtverhältnisse auf dieser Welt. Und letztlich geht es ja, scheint es mir, um wirtschaftliche Macht zu sein. Und Schulden sind ja da ein großer Hebel. Wenn man sich euer Magazin mal durchliest, kriegt man ein paar kleine Antworten, warum die Welt so ist, wie sie ist. Kann das sein?
Naja, ich hoffe, dass man zumindest die eine oder andere Anregung bekommt, darüber nachzudenken, was eigentlich unterhalb dieser ganzen bisweilen ja ins Theatralische neigenden Inszenierungen jetzt dieser Seehofer-Geschichte, auch dem Aufstieg des Rechtspopulismus und so weiter liegt. Und da liegen natürlich soziale, ökologische, ökonomische Disparitäten. Das ist auch das Ergebnis eines längeren Entwicklungsschubes. Es geht, wie ich finde, auch darum, dass wenn wir heute darüber diskutieren wollen und eine Lösung, also etwas, was den Begriff gesellschaftliche Lösung beanspruchen kann, müsste sich natürlich auch mit den ökonomischen und den sozialen Verhältnissen und zwar ganz tief im Fundament auseinandersetzen. Wenn wir heute über so eine Lösung diskutieren wollen, müssen wir erstmal verstehen, wo wir eigentlich sind. Was sind eigentlich die Probleme? Und da kann man sich nicht sozusagen mit einfachen Hinweisen zufrieden geben, dass die soziale Lage von Leuten schlecht ist, dass es eine starke Ungleichheit der Einkommen und Vermögen gibt, dass es einen unsolidarischen, unfairen Welthandelssystem gibt, sondern im Kapitalismus selber stecken natürlich auch ein paar strukturelle Probleme. Und wir versuchen, einen kleinen bescheidenen Beitrag dazu zu leisten, in den Begründungszusammenhang für linke und progressive Debatten stärker dieses ökonomiekritische Denken wieder einzuführen. Die kommende Ausgabe sind wir gerade im Endspurt. Die beschäftigt sich mit dem Jahr 1973, Ende von Bretton Woods, Ölkrise, Ende des Nachkriegsbooms, weil ich glaube, wenn man über eine bessere Zukunft reden muss, muss man in die Vergangenheit gucken, um zu verstehen, wo man jetzt gerade in der Gegenwart steht. Und ohne einen wirklich großen und kritischen Fokus auf die Ökonomie ist da nichts zu verstehen.
Und dann bin ich sehr gespannt auf die Ausgabe. Da erklärt er auch ein bisschen die Finanzkrise 2008 möglicherweise, was da alles passiert ist. Fragen und Anregungen in einem sehr interessanten Magazin, wie ich finde, im Netz natürlich unter oxyblog.de oder in der gedruckten Ausgabe auch zu haben. Wer gerne nochmal das Papier in der Hand hält. Und einer der Macher, der maßgeblichen, ist Tom Strohschneider. Ich freue mich auf das nächste Gespräch, was wir sicher wieder führen werden. Und bis dahin eine gute Zeit und viel Spaß beim Zeitungsmachen.
Viele Grüße zurück, danke.
Danke, tschüss.